ARD Sounds.
Hallo, hier ist Nils Polit. Viel Spaß mit dem Tourfunk.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.
Willkommen von der Temperatur de France. Heute der heißeste Tag ever gefühlt. Fabian freut sich, dass ich mit dich so einfach beglücken kann heutzutage noch.
Nur bei den Temperaturen ist es ganz einfach.
Fabian Wegmann ist hier, unser ARD-Experte.
Moin Moritz.
Neben ihm steht Florian Nass.
Ja, ich wollte auch noch dazu sagen, der neue Teerexperte der ARD.
Das müssen wir auch nochmal erklären.
Das werden wir nachher noch erklären. Hallo.
Offensichtlich, was passiert heute. Holger Gersker, unser Radioreporter.
Hallo Moritz.
Ich bin Moritz Kasserlet und ich guck mal, wie viel Musikahnung ihr habt. Na, kennt ihr das hier?
Vivaldi?
Ja.
Und? Vier Jahreszeiten?
Ja.
So.
Weil wir haben ja heute einen Tagessieger, der in allen vier Jahreszeiten gewinnen kann. Holger, jetzt kommst du.
Ja, im Winter 8-mal Cross-Weltmeister, im Frühjahr unter anderem 3-mal Paris-Roubaix, insgesamt 8 Monumente, wenn ich es richtig weiß, aus dem Kopf. Dazu dann im Sommer 10 Tage in Gelb bei der Tour, jetzt 3 Etappensiege und im Herbst einmal Weltmeister in Glasgow 2023, aber das sind ja nur die allergrößten seiner Erfolge.
Ja, aber immerhin.
Aber da kommt was zusammen. Der, wenn man Pogacar einmal ausblendet, weltbester Allrounder dieses Jahrhunderts.
Und ein absolut verdienter Sieg, muss man sagen.
Ja, der 61. Profisieg von Mathieu van der Poel. Ich bin durch die Strecke abgefahren und da war ein schönes Transparent aufgespannt. Ehrerbietung an Pupu. Ja, wir werden dich nie vergessen, wir lieben dich, der Enkel hat gewonnen. Ach, was ein schöner Runtertag.
Ja. Aber man muss ja sagen, es waren das erwartet hektische Ding heute. Also hat natürlich durch die Streckenverkürzung auch vielleicht nochmal ein bisschen mehr an Hektik gewonnen. Das Ganze ging relativ früh mit dem Zwischensprint los und dann hat es ewig gedauert, bis diese Gruppe stand. Aber als Van der Poel da drin war, Fabian, war eigentlich klar, also wenn die durchkommen und er nicht zu viele Körner lasten muss unterwegs, dann wird er das Ding gewinnen. Und am Ende hat er es ja also erstens initiiert und zweitens auch, finde ich, und das war meine Wahrnehmung, in dieser Vierergruppe auch die meiste Arbeit gemacht und am Ende total verdient gewonnen.
Ja, aus der Vierergruppe auf jeden Fall. Vorher hatte ich Quinn Simmons, den hatte ich ja heute Morgen auch, das war mein Favorit auf den heutigen Tag. Der ist ja auch wirklich super gefahren, auch mit Derek G, aber hinterher hat es ihm komplett den Stecker gezogen. Haben auch viel natürlich gemacht, haben gedacht, das kriegen sie irgendwie hin. Aber hinterher aus der Vierergruppe war ganz souverän, hat die Gruppe dann ja auch initiiert. Ist da hochgeflogen sozusagen, ja. Also das hat die ja komplett auseinandergenommen. Dann war die Konstellation ganz gut, aber hinten natürlich haben die auch nochmal richtig Gas gegeben, weil sie gedacht haben, sie könnten doch nochmal um den Etappensieg fahren.
Aber sag mir doch mal ganz kurz, was hat Lidl da gemacht? Also sie waren mit 2 Fahrern vorne,
naja, gut,
und sie waren mega gut besetzt hinten, Petersen war hinten im Feld, warum haben die da nicht mehr gemacht?
Naja gut, sie waren sich sicher, dass Quinn Simmons, der wollte gewinnen, der war jetzt
ja, schon... Ja, als sie schon hinten waren sozusagen, also als die beiden von dem Track hinten im Feld waren...
Dann sind sie Vollgas gefahren, aber das Problem ist, sie sind
aber halt... Aber auch nicht mit allen.
Ja gut, dass Nayuso dann nicht fährt und Skelmose, die auf Gesamtwertung fahren, ist auch klar, also die könnten vielleicht ein, zwei Mal mit durchgehen, aber sie haben es dann einfach so probiert, die wollten sie auf jeden Fall schonen, die werden bei so einer Etappe einfach komplett nicht außen vor gelassen, aber da will man wirklich jedes Korn sparen, die fahren noch um Platz 3 momentan, da will man nicht, dass sie mehr machen als die anderen und klar, wenn Derek G und Quinn Simmons, wenn die von vorne zurückkommen, dann sind die ja, da hat es einen Grund. Weil sie nicht stark genug sind.
Ja. Und
dass die dann wieder die anderen einholen vorne.
Nee, das ist auch klar. Aber auch die waren ja vorne noch anfangs im Feld. Und da habe ich auch gedacht, das gibt jetzt ja auch wenig Sinn, dass sie jetzt die Nachführarbeit machen müssen.
Na ja, gut. Also Mats Petersen, die mussten ja, was sollten sie dann machen? Da hatten sie keinen mehr vorne und du hast Mats Petersen hinten. Dann fährst du natürlich alles, was geht und hoffst, dass die Gruppe doch irgendwie wieder zurückkommt, dass du Allianzen bildest, dass andere Teams da auch mit hinterherfahren. Das war ja mit Netcompany Ineos auch der Fall. Und wenn sie die eingeholt hätten, dann hätte Mats Petersen ja auch gewinnen können. Das hat er hinterher nicht gemacht, weil er aber auch einen 700 Meter langen Sprint gefahren ist.
Ja, ja, aber genau das war ja mein Gedanke, dass sie, ich weiß nicht, das ist auch leicht gesagt, bei der Hitze natürlich eine Chance liegen gelassen haben, aber er war ja nur... Ja,
aber mit wem,
also Schelmose ist am Ende, muss man diskutieren, Schelmose wird die Tour de France nicht gewinnen, er wird sicherlich auch nicht in die ersten 3 kommen. Da ging es um den Etappensieg, am Ende fehlten 6 Sekunden. Wenn er da einfach mal 10 Kilometer mitfährt, reicht es vielleicht.
Ja. Aber dann hätten vielleicht auch nur 6 Sekunden, weil dann wären die anderen weitergefahren.
Okay.
Also die, ne, der hat ja die letzten 800 Meter haben die ja komplett rausgenommen. Sie hatten 40 Sekunden und sie haben quasi dann 30 Sekunden auf den letzten 800 Meter liegen lassen. Das war kalkuliert. Ne? Ja. Das haben sie ja gesehen, wie es von hinten.
Wir haben mal Mathieu van der Poel, der ja für Alpecin fährt, die Mannschaft von Jasper Philipsen, der in den Massensprints bisher keinen starken Eindruck hinterlassen hat, aber da ist er. Der lang ersehnte Etappensieg.
Yeah, it was a super hard day. Start of the tour was not great for our team. But I think, like always, we stayed calm. We have a really nice group here and we kept believing that it will turn around. And maybe not today, maybe second week, maybe third week. But yeah, it's really nice to go to the first rest day with a win.
Wie sehr werden sich die Fahrer jetzt auf den Ruhetag freuen, Fabian?
Oh,
sehr. Jemals sehr. So sehr wie diesmal?
Ach, das gibt ja, manchmal ist ja auch ganz schlechtes Wetter. Man freut sich immer auf so einen Ruhetag. Aber sie würden sich natürlich auch wünschen, wenn es heute Nacht vielleicht mal ein ordentliches Gewitter gibt und morgen nur 25 Grad sind. Das wäre, glaube ich, optimal. Aber jetzt, es bleibt ja immer warm. Und auch morgen der Tag, je nachdem, in was für einem Hotel du auch untergebracht bist, ist das nicht unbedingt viel besser. Also wir haben von Michael Hessmann gehört, dass er im Campanile-Hotel ist.
Du meinst Chateau.
Chateau Campanile. Also
das ist so eine Klasse unter Etagenbett im Jugendherberge. So ungefähr. Ja, das können wir vielleicht mal ganz kurz erklären, Flo. Das mit den Hotels, die buchen die Teams ja nicht selber.
Nein,
bekommen die gestellt vom Veranstalter. Genau.
Und es soll am Ende der Tour auch einigermaßen gerecht zugehen, dass jeder mal gut lebt und wohnt und das beim nächsten Mal nicht
Summe
so gut.
Die Summe der Sterne pro Team soll das gleiche ergeben.
Nach genau, 24 Nächten. Genau. Das wird, keine Ahnung, ob es so gerechnet wird. Aber tatsächlich ist das so. Das war auch vor vielen Jahren schon so. Mhm. Ich glaube, dass mittlerweile mehr Zimmer klimatisiert sind, aber manchmal kam man dann damals, als man noch richtig Zugang hatte in die Hotels, hast du gedacht, mein Gott, ey, da müssen die jetzt pennen. Und wir haben ja heute beispielsweise auch bei uns eine Story gesendet aus dem Team Tudor, wenn da die Matratzen ausgewechselt werden, Fabian hat, ich habe ihn dann direkt angesprochen, habe gesagt, wie war das bei dir damals? Ja klar, haben die natürlich damals auf den komplett durchgelegenen Matratzen gelegen, so wie jeder Hotelbesucher auch.
Mhm. Und damals hatte man ein eigenes Kopfkissen.
Genau,
und Decke. Und ihr wart damals
Schnuffeltuch.
Ihr wart damals, Fabian, mit Gero Steiner immer in den Pyrenäen, Ruhetag war, in diesem berühmten Hotel, wo wir oft genug waren, da nenne ich jetzt auch keinen Namen. So ähnlich wie das, was wir gerade hatten.
Ja.
Das war auch und so.
Das ist natürlich Ruhetag, dann ist man zwei Tage in diesem Hotel. Ja. Und also wenn man da vielleicht einen schönen Pool hat und eine klimatisierte Anlage irgendwie, dann das tut schon auch gut. Und also lieber mal zwischen zwei Rennen irgendwie in einem schäbigeren Hotel als am Ruhetag. Ne?
Und übrigens nichts Einzelzimmer, ne? Also gestellt wird offiziell vom Veranstalter immer Doppelzimmer.
Klar.
Zwei Fahrer.
Schläft denn der Pogacar auch im Doppelzimmer?
Nee, ich glaube, die schlafen alle im Einzelzimmer. Ne?
Musst du dann zubuchen?
Die haben glaube ich, die komplette Tour Einzelzimmer.
Okay.
Alle.
Weil sie das selber buchen
und bezahlen. Ja.
Holger ist lustigerweise, wenn ich es richtig wiedergebe, eben von einem Radiosender gefragt worden, ob sich die Fahrer freuen, morgen mal sich endlich schön in die Sonne legen zu können, ein bisschen faulenzen.
Ja, so in die Sonne legen, aber ich musste schmunzeln. Und das war natürlich, was man so dahin sagt, ne? Also, legen wir uns mal in die Sonne. Ist auch das, in Deutschland ist es ja nicht so warm. Wir haben, glaube ich, 10 Grad weniger als wir hier. Das sagt man so dahin, aber ich glaube, die suchen morgen den Schatten.
Ja. Wir haben mal Florian Lipowitz am Ende dieses mega harten Tages, hat Bernd Arnold mit ihm am Teambus gesprochen.
Florian, wir haben heute früh spekuliert mit vielen Rennfahrern. Alle haben gesagt, das wird was für die Ausreißer, die bekriegen sich und die Klassementfahrer können sich ein bisschen ausruhen. Es sah nicht nach Ausruhen aus für Sie heute, ne?
Es war von Anfang an ein richtig hartes Rennen. Natürlich wollten heute viele versuchen, in die Gruppe zu gehen. Am Ende kommt die auch durch, aber ja, ich glaube, es waren nicht mehr viele vorne übrig und es war definitiv ein super harter Tag und ich freue mich jetzt, dass morgen dann der Ruhetag kommt.
Ein chaotisches Rennen. Es war aber auch überraschend, dass Sie mit Remco vorne drin allein waren. Da war kein Helfer, der Ihnen mal eine Flasche bringen konnte.
Ja, wir wollten eigentlich mit Maxim in die Gruppe heute gehen. Der hat viele Körner am Anfang liegen lassen. Und es war einfach ein super harter Tag und ich glaube, da kann man keinem Vorwurf machen. Jeder ist super gefahren. Das ganze Team schon die ganze Woche hat einen guten Job gemacht. Und ich glaube, da können wir mega happy sein. Und wir haben uns vorne gut verstanden. Wir haben genug Flaschen und Eis gehabt. Deshalb war das dann absolut gar kein Problem. Und ich glaube, jeder ist happy, dass morgen ein Ruhetag kommt.
Dann Dankeschön und gute Erholung am Ruhetag.
Danke.
Flo, manches von der Helferarbeit kriegen wir natürlich gar nicht mit. Aber ich finde schon auffällig, Red Bull, schon bei der Tourmalet-Etappe, waren die beiden, also Evenepoel und Lipowitz, sehr früh, sehr alleine.
Ja.
Heute war UAE mit 6 Fahrern vorne, Little Track war mit 6 Fahrern vorne, Wismar mit 4 und die beiden ganz früh bei so einem Wetter, fast 40 Grad, wo es also wirklich mal Hilfe bräuchte, sehr früh alleine. Ist die Mannschaft zu schwach besetzt?
Ja, wenn du das so ausdrückst, würde ich sagen, ja, würde ich erstmal zustimmen, aber man kann es ja konkretisieren. Also ich hätte jemanden wie Jai Hindley da auf jeden Fall mal erwartet. Van Gils hätte man erwarten können. Nico Denz hat eine andere Aufgabe gehabt. Sicherlich vielleicht auch in eine Spitzengruppe zu gehen. Das war ja extrem umkämpft. Aber diese zwei Erstgenannten, die würde ich, also Jai Hindley auf jeden Fall. Ja, du sagst es, diese numerische Anzahl von Helfern und starken Leuten. Ja, UAE hat wirklich das beste Team. Mhm. Ja, mhm. Das ist unzweifelhaft. Und es gibt Abstufungen. Aber trotz allem, wir reden über eine Mannschaft mit einem hohen Etat, mit tollen Leuten. Jai Hindley hat den Giro d'Italia gewonnen. Also das muss man, glaube ich, durchaus erwarten.
Und wir reden ja auch jetzt, also bei aller Liebe, natürlich die Hitze. Ich will mich nicht weit aus dem Fenster lehnen. Das ist hart, das ist brutal. Aber wir waren heute nicht im Hochgebirge, wo man sagen kann, da werden die verschlissen. So eine Etappe, Fabian, so früh weg zu sein?
Van Gils sollte in die Gruppe. Der hat da viel gemacht und dann ist die Gruppe ja quasi dann an der Bergwertung gegangen, wenn man vorher zu viel gemacht hat und dann einmal kurz einen Knickfuß hat, dann ist man schnell weg. Aber nichtsdestotrotz, auch wenn man in eine Gruppe will, muss man natürlich gucken, dass man mindestens einen Helfer bei seinen Kapitänen hat. Also gar keine Frage. Ich glaube, sie hatten sehr viel Glück, dass das danach recht ruhig war und sehr kontrolliert war. Das macht dann keinen großen Unterschied, ob man dann einmal kurz nach hinten zum Auto geht. Das war immer das sehr regulare, das Tempo, also immer gleichmäßig. Da konnten sie sich selber verpflegen, nur es hätte ja auch mal was passieren können. Es hätte ja sein können, dass Pogacar dann doch irgendwie antritt. Mhm. Defekt. Ja, oder das ist einfach, dass sie die früher einholen. Das war ja mal, sie waren ja mal zwischendurch mal ganz schön nah dran. Und dann fängt die Springerei komplett von vorne ein und dann hast du gar keinen Helfer. Also so war es, glaube ich, gar kein Problem, dass so wie er es erzählt hat, da kann man immer nach hinten gehen. Nur wenn es einmal wieder zusammengelaufen wäre, dann wäre Chaos ausgebrochen und dann brauchst du Helfer.
Das Problem ist, glaube ich, dass man jetzt zweimal gesehen hat, dass sie eben offensichtlich nicht in der Lage sind, bis zum Finale dabei zu bleiben auf den neuralgischen Etappen. Und wenn wir das jetzt sehen, warum sollte das in den verbleibenden 2 Wochen anders werden? Es wirkt so wieder ein bisschen wie im vergangenen Jahr. Vielleicht ist es ein Thema auch, dass die beiden Kapitäne sich jeweils einen Helfer selber aussuchen durften. Florian Lipowitz hat sich ja Nico Denz gewählt, das hat er auch offen gesagt. Ja. Er möchte einen deutschen Fahrer dabei haben. Das realistisch kommt ja nur Nico Denz in Frage, der den Giro bestritten hat und auch, glaube ich, ein bisschen überrascht wirkte, dass er noch zur Tour fährt. Natürlich macht er das gern. Wir haben mit ihm bei der Deutschen Meisterschaft gesprochen, ausführlich und in aller Ruhe. Da hatte ich auch so das Gefühl, aber der ist natürlich einer, der wirklich, wirklich kämpft und sein Job ist es definitiv nicht, in den Bergen jetzt ganz am Ende noch bei den beiden Kapitänen zu sein. Und Remco Evenepoel hat ja offenbar Matteo Cataneo gewählt, der ist jetzt auch keine Bergziege und dann hat man nur noch 4. Wie schon im vergangenen Jahr habe ich das Gefühl, dass in der Breite sind sie zwar da, aber sie sind auch immer dabei, auch so Extrawürstchen zu braten. Wenn dieses Team sich sagt, die Tour de France ist unser wichtigstes Rennen im Jahr, wir wollen da aufs Podium fahren, wir haben 2 Kapitäne, warum erlaubt man dem Stärksten vom Rest, Primoz Roglic, die Tour auszulassen, um sich ganz auf die Vuelta zu konzentrieren? Fragezeichen.
Ja gut, die Erfahrung mit Roglic haben sie letztes Jahr gemacht, dass es vielleicht auch nicht funktionieren würde. Das war ja auch ein großes Thema, aber letztes Jahr war tatsächlich ja auch, haben wir auch drüber gesprochen, hätte Lipowitz nicht das Podium erreicht, wäre das eine total verkorkste Tour gewesen. Sie haben eigentlich Glück gehabt, dass sie Lipowitz hatten, der performt hat, ansonsten war das wirklich enttäuschend. Und ich habe so die Befürchtung, dass es dieses Jahr wirklich enttäuschend werden könnte. Gut, jetzt haben sie noch mit Evenepoel den Favoriten im Zeitfahren, aber...
Ja, sie haben ja zwar, also sagen wir mal so, wenn sie jetzt einen Kapitän hätten und der hat einen superstarken Helfer, ist es ja absolut okay. Nur... Ob die zwei sich wirklich helfen, gerade, das müssen wir halt erst mal noch sehen.
Ja. Wir hören mal Tadej Pogacar am Ende dieser langen ersten Woche. Er geht im gelben Trikot in den ersten Ruhetag und ist wenig überraschend relativ zufrieden.
Yeah, I hope tomorrow is calm day and we have a nice easy spin and some nice rest. The main goal is to keep the yellow, no? But sometimes the best defense is attack and you never know. We will see what will happen in the next days, but for sure the day after rest day is a really tough day for our team again and we'll see.
Ja, er ist zufrieden, kann er auch sein. Vorsprung ist komfortabel. Wie fällt euer Fazit aus von diesen ersten, jetzt 9 Etappen?
Das, was für mich so mit an oberster Stelle steht, nach dieser Hitze und 9 Tagen, dass nur 8 Fahrer aufgegeben haben, dass wir so super wenig Stürze gesehen haben, obwohl die Konzentration aller ja wirklich am Anschlag sein muss auf diesen Etappen, die auch hart gefahren wurden mit einem riesen Schnitt. Sie waren ja fast jeden Tag vor dem schnellsten Schnitt da, im Zweifel vor dem mittleren errechneten Schnitt. Und dass trotzdem so wenig passiert ist, wenn man mal diese eine erste Sprinteretappe nach Po ausblendet, für die letzten 10 Kilometer ja wirklich kaum irgendwas. Da ist tatsächlich, also Respekt, vor allem wie die gefahren sind hier.
Ja, das hat natürlich auch was mit der Streckenführung so ein bisschen zu tun, ne? Dass am Anfang mit dem Mannschaftszeitfahren, dann gab es schon mal ordentliche Abstände. Die ersten 3 Tage waren halt super hart und dann hält nicht jeder mehr so rein. Nicht jeder hat mehr auch die Chance, also wenn alle gleich anfangen, Sprintetappe, dann hat ja jeder irgendwie noch die Hoffnung, auch ins ganz doof läuft, könnte ich auch vielleicht noch ins gelbe Trikot fahren. Also, und jeder hält dann noch mehr mit rein. Und so wusste ich, waren viele schon angeschlagen und viele halten dann nicht mehr so rein. Also von daher war das, glaube ich, so auch ganz von der Streckenführung ganz gut gemacht. Und das hat auch einen Grund. Ich meine, früher haben wir oft diese Massensprints gesehen, Massenstürze gesehen in den ersten Wochen, weil dann halt, ja, 4, 5 Massensprints am Stück waren. Und das passte jetzt nicht mehr, weil das war, alle sind dann schon, dadurch, dass es schon schwierig war, mal angezählt.
Es ist für mich auf jeden Fall nicht die Tour der Außenseiter. Schau dir die Liste der Sieger bislang an. Fangen wir bei Wismar Lesebike an, die das Mannschaftszeitfahren gewinnen. Dann kriegt Isaac Del Toro die Chance. Klar, eingeräumt, aber es ist ein großer Name. Ja, Pogacar hat gewonnen, Tim Merlier, Olaf Koy. Das sind Top-Anwärter gewesen. Mats Petersen.
Und
Mathieu van der Poel. Eigentlich wirklich nur Stars. Ja, für Del Toro war es logischerweise der erste Sieg in seiner Tour de France-Karriere.
Das waren nur 2, ne? Es waren nur 2 Fahrer, die noch keinen Sieg
bei der Tour de France hatten. Also das wirklich kann sich ja noch geben, aber so wie gefahren wird, wir haben ja auch heute mal während der Übertragung darüber gesprochen, warum bekommen die eigentlich keinen Vorsprung mehr, so Ausreißergruppen und so. Es wird anders gefahren. Mhm. Und dementsprechend sind es halt häufig auch die Klassementfahrer und die großen Stars, die am Ende dann siegreich sind.
Wir freuen uns auf die nächste Woche, die übermorgen beginnt mit der nächsten, noch schwereren Zentralmassiv-Etappe. Wir haben eben von Tadej Pogacar schon gehört, das wird ein Tough Day. Holger, was erwartet die Fahrer da?
Es geht früher los, das haben wir gerade als Einmeldung wieder bekommen, kriegt man im ersten Schreck, was auch immer dahinter steckt. Sie fangen 10 Minuten früher an, mal gucken. Ja, aber erstmal, wenn man das liest, denkt man, oha, was da wohl kommt und was man jetzt schon weiß. Ja, extrem wichtig, aber es ist einfach sicherlich nur eine Lappalie, aber jeder wird den Ruhetag nutzen, um im Rhythmus zu bleiben, muss es tun, denn das sind nicht nur 7 Bergwertungen in Richtung Le Lioran, wobei die Zielankunft noch nicht mal als Bergwertung gilt, weil das ja dann oben flach ist. Sondern es ist auch keine der leichtesten Kategorie dabei, also wirklich so der klassische Tag im Zentralmassiv, die nehmen alles mit, was sie kriegen können, permanent rauf und runter, Riesenatmosphäre, weil Nationalfeiertag ist am Dienstag hier in Frankreich, weil es 2 Grad weniger sein werden am Dienstag, wird es sicherlich ein bisschen mehr an der Strecke Publikum geben, aber logischerweise für die Fahrer natürlich denselben Stress, ob es jetzt 36, 38 oder 35 sind, es macht keinen großen Unterschied. Und das kann eine super wichtige Etappe werden, wenn da eine Mannschaft sich das ankreuzt, dann wird es richtig gefährlich. Ähnlicher Parcours vor 2 Jahren, Zielstrich an derselben Stelle, haben auch keine Außenseiter gewonnen, sondern Vingegaard vor Pogacar im Sprint und dann war Remco Evenepoel 3., weil Primož Roglič da gestürzt ist.
Die Etappe heute war verkürzt. Um 30 Kilometer haben wir gestern sehr ausgiebig darüber diskutiert. Hört da gerne nochmal rein in die Folge. Wir haben auch mit den Fahrern gesprochen. Wir hören mal Max Kanter, Felix Engelhardt und Pascal Ackermann.
Ja, definitiv macht es Sinn. Die Hitze ist heute extrem und da macht jeder Kilometer einen Unterschied. Also wir sind alle froh darüber, dass die Etappe ein bisschen verkürzt wurde.
Ja, das macht es natürlich schon ein bisschen leichter. Auf der anderen Seite, 13.30 Uhr Start ist jetzt nicht so wirklich hilfreich. Also du fährst ja trotzdem in den heißesten Stunden des Tages. Langfristig muss man sich da, glaube ich, noch eine andere Lösung überlegen. Aber es ist schon mal ein Anfang und ein Schritt in die richtige Richtung auf jeden Fall.
Was für eine Lösung würden Sie vorschlagen?
Ja, wir müssen uns angesichts des Klimawandels sicher überlegen, ob wir nicht irgendwann mal früher starten. Irgendwie schon um 9 Uhr, 10 Uhr, dass wir der großen Mittagshitze ein bisschen aus dem Weg gehen. Das wird sich sicher einfacher machen und wird ja in Australien oder so schon seit Jahren gemacht.
Gibt es da andere Maßnahmen, die Sie sich wünschen würden?
Nee, ich glaube, dadurch, dass jeder die gleichen Voraussetzungen hat, ist alles gut. Und
ich habe es zwar schon mal gefragt, aber die Idee steht im Raum. Früher anfangen, ist das eine Möglichkeit?
Nee, da schlafe ich lieber länger.
Also lieber nicht früher anfangen. Wir kriegen gerade hier von unserem Kollegen Steffen Gahr, Entschuldige Fabio, eine Meldung reingereicht. Pogacar hat sich wohl gerade dazu geäußert. und die Agenturen zitieren ihnen mit dem Thema Hitzeproblematik und hat eine radikale Maßnahme angeregt. Wenn ich die Macht dazu hätte, sagte Pogacar, würde ich den Rennkalender komplett ändern und im Juli, August gar nicht mehr in den heißen Gegenden fahren. Allerdings schränkte er ein, das ist etwas, was man sehr gut durchdenken müsste und das kann ich nicht selbst erledigen. Frühere Startzeit der Etappen wäre für Slowenien keine Lösung. Wenn wir schon um 10 Uhr starten, ändert dies nichts, dann kommen wir in den größten Hitze an. Ja, ich glaube, also haben wir gestern ausgiebig drüber gesprochen, da wird es jetzt nicht die Ad-Hoc-Lösung geben, aber es ist offensichtlich etwas, was auch bei den Fahrern eine ganze Menge Gedanken
macht. Ja, aber 12 Fahrer, 12 Meinungen.
Ja.
Und alles das, wo man den Vorteil dann sieht, wenn man ein bisschen länger nachdenkt, dann kommen die Nachteile. Wir haben das ja in den letzten Tagen öfter thematisiert. Ja. Früh starten, dann wundern sich alle, dass keiner mehr Radsport guckt, weil die Leute auch im Juli und August vormittags zum Teil arbeiten müssen. Ist keine gute Idee. Später am Abend ist auch nicht so super Idee, weil es einfach auch dann dunkel wird. Wir sind ja im September unterwegs gewesen bei der Tour 2020, Corona-bedingt. Das war teilweise dann schon in den Wäldern. Wenn es dann wirklich mal schlechtes Wetter plötzlich ist, dann wird es halt auch mal um 19 Uhr schwierig. Und dann gibt es vielleicht doch Stürze, weil man die Strecken nicht mehr so genau sehen kann. Das ist alles hin und her. Den Kalender mal grundsätzlich auf von ja im Juli, August nur noch da zu fahren, wo es kühler ist. Was wird? Norwegen.
Ach. Aber
ja, nicht UAE.
Aber viele Fahrer haben ja Verständnis dafür gehabt und haben gesagt, das war eigentlich eine gute Maßnahme. Generell könnte man natürlich auch darüber nachdenken, die Belastung zu begrenzen. Wer sagt, dass ein Rennen mit, sie fahren ja ohnehin nur noch einmal 205 Kilometer, aber wir haben heute über diese reduzierte Distanz ein tolles Radrennen gesehen und das wäre vielleicht noch 30 Kilometer kürzer noch toller geworden. Keine Ahnung. Ja, aber die Belastung wird eingeschränkt. Setze sie weniger dieser Belastung aus. Natürlich ist das einen Gedanken, und ich finde es gut, dass Fahrer ihre Meinung äußern. Das soll nämlich so sein. Die sollen sich nicht auf den Bock setzen und Radfahren, nur weil andere ihnen das befehlen. Und natürlich wird die Meinung von Pogacar einen besonderen Widerhall finden. Das ist ja klar. Dafür hat er diesen prominenten Namen. Aber ich finde, vieles darf diskutiert werden. Und wir dürfen nicht vergessen, wir reden nicht über ein Zufallsphänomen, dass es jetzt so heiß ist. Es ist Teil unserer Zukunft. Und deshalb muss man sich darüber Gedanken machen.
Vielleicht muss man auch so Kleinigkeiten angehen. Wir haben heute auch das Startprozedere wieder verfolgt, dass man da die Zeit, die die Fahrer in der Sonne verbringen müssen, versucht radikal zu reduzieren.
Absolut.
Vielleicht muss es dann, gibt es eben mal keine Einschreibeprozedere, sondern die dürfen halt bis 5 Minuten vorm Start im Bus bleiben und dann gibt es so eine Art fliegenden Start, wo man dann halt sagt, pass mal auf, diese 10 Kilometer bis dahin müssen alle aufgeschlossen haben und wir machen einfach so ein fliegendes Defilé. Wirkte schon ein bisschen komisch, dass dann heute in der ersten Reihe die Trikotträger da standen, 5 Minuten, 7 Minuten, hatten Schirme über sich und das Fußvolk hinten dran stand in der Sonne. Das ist in der Formel 1 oder in der MotoGP wird das auch gemacht mit den Schirmen, aber das ist natürlich für alle. Jetzt kann man natürlich nicht 176 Schirme, das ist auch albern, aber vielleicht, das ist jetzt nur ein kleiner Punkt, aber irgendwie in diese Richtung zu denken, weil dafür braucht man keine große Anlaufphase, da kann man dann auch kurzfristig mal reagieren, wenn das Wetter jetzt so ist, wie es gerade ist. Was sagt der Renndirektor? Oh je,
wird auch schwierig. Mir fallen von 1000 Sachen ein, also einmal Streckenlängen, man muss natürlich auch immer einen Start- und Zielort haben, ne? Das passt. Also man kann auch nicht immer sagen, wir machen immer 130 Kilometer Radrennen.
Du hast ja vorhin auch das Herz gehabt für die Orte, die heute nicht durchfahren wurden.
Genau.
Also die geschmückt waren, Tyrenne und so weiter. Die haben sich ohne Ende gefreut.
Und auch mit dem Startort. Also natürlich wissen die auch, eigentlich gibt es eine, und auch die Fans, dass es eine Teampräsentation gibt. Die reisen von weit her und wollen das sehen. Also ich glaube, man muss, wenn es so heiß ist, dann eine Maßnahme, wenn es wirklich drüber ist, dann muss man eine Maßnahme treffen, dann muss man auch die Konsequenzen ziehen. Das von vornherein aber alles auch wegnehmen, ist glaube ich, immer ein bisschen schwierig, weil wir haben ja nicht immer dieses Wetter jetzt. Ne?
Das ist klar,
muss man auch sehen. Man muss da wirklich einmal das ganze Grobe, Große sehen. Wie gesagt, so ein Rennen auch einfach früher starten lassen, heißt aber auch, dass nachts aufgebaut werden muss. Also da hängen ja auch ein paar Leute, ne, die das arbeiten, die das aufbauen müssen. Die müssten dann nachts arbeiten. Das wird horrende Kosten auch wieder bedeuten, ne? Nachtarbeit und auch für die Leute ist es ja nicht schön. Also da muss man viele Sachen halt mit einbeziehen. Wir sind halt nicht ein Sport, der in irgendeinem Stadion stattfindet, bei dem man einfach sagen kann, wir starten jetzt mal eine Stunde früher oder später, macht nichts, weil das Stadion ist eh da.
Habe ich noch eine radikale Idee? Also so, was die Tour de Suisse jetzt gemacht hat in diesem Jahr, mit nur noch 5 Etappen, Start und Ziel an derselben Stelle und dann Rundkurse, 20 Kilometer, 30 Absoluter Kilometer. Fan von. Ja, dann kann man nämlich, dann hat man definitiv Start und Ziel, an der das ist dann alles schon mal da. Ja. Und dann kann man das Rennen regulieren über die Anzahl der Runden beispielsweise. Mhm. Und man würde auch, was natürlich dann kommt, es wären größere Transfers, wenn man mit 21 Etappen durch Frankreich will, weil man hätte ja dann, man würde ja niemals im Rennen Kilometer machen, sondern müsste das immer morgens oder abends im Bus zurücklegen. Aber man hätte dann sozusagen einen völlig anderen Ansatz dafür.
Aber du meinst dreimal über Tourmalet?
Einigen wir uns auf viermal.
ja, bevor man über drei verschiedene solcher Pässe fährt.
Klingt erstmal nicht besonders schön, aber also nicht nur der Radsport.
Muss ja nicht jeden Tag sein.
Alle Open-Air-Sportarten werden nicht drum herum kommen. Wir haben den Klimawandel, das nicht zu leugnen. Ja. Und das ist ein Problem. Und das klingt alles erstmal nicht geil, aber wir werden noch ganz andere Sorgen, glaube ich, in unserer Zeit noch erleben, als dass es ein Radrennen gibt, das zu heiß ist vielleicht.
Ja. Aber wir haben auf jeden Fall zwei deutsche Fahrer, oder Michael Hessmann ist, sag ich mal, im Team von Pascal Ackermann. Die schlafen lieber ein bisschen
später.
Also lieber ein bisschen später.
Wir haben, Schlafteam.
Ja. Ich bringe nochmal kurz eine andere Perspektive ein, nämlich die der Gesundheit. Und wir haben mit Jens Hinder gesprochen, das ist der Teamarzt von Lidl Track. Marc Drum hat das gemacht, unser lieber Kollege, der übrigens krank ist. Liebe Grüße und gute Besserung, Marc. Und das finde ich ganz spannend, was der sagt.
Ja, wir haben halt so ein Protokoll, was wir machen. Das funktioniert auch ganz gut. Das funktioniert ganz gut bis zu dem Zeitpunkt, wo die dann wirklich Rennen fahren. Und im Rennen selbst, wo dann die Körperkerntemperatur steigt, und das ist ja das Eigentliche, haben wir keine großen Möglichkeiten mehr einzugreifen. Das Einzige ist halt mit ein bisschen Eis zu arbeiten, was über die Feedzone kommt, und mit Wasser zum Kühlen und zum Verdampfen. Aber das sind im Moment die einzigen Möglichkeiten.
Wo ist die Grenze, um zu sagen, geht oder geht nicht? Zumutbar, nicht zumutbar. Abbrechen, weiterfahren.
Eigentlich müsste man bei so Temperaturen mit 37 und höher sagen, das funktioniert nicht, weil man dann auch zu viele Fälle hinterher hat. Das Rennen findet statt über die Zehen, die kollabiert sind und dann im Krankenhaus eine Infusion bekommen haben, weil sie ein Radrennen gefahren sind. Über die wird ja eigentlich nicht so viel berichtet, aber die gibt es. Bei vielen dieser ganz heißen Etappen, ja.
Auf wie viel soll die Körperkerntemperatur vor dem Rennen dann runtergesenkt werden?
Die muss nicht zwingend gesenkt werden, aber die soll nicht erhöht werden durch das Warm-up, was man ja macht. Und Warm-up ist notwendig, um Muskulatur und Organismus auf diese Belastung vorzubereiten. Und dann mit einer normalen Körperkerntemperatur an den Start zu gehen, wäre ein Traum. Vorher, nachher funktioniert alles, während des Rennens ist es schwierig.
Das Thema Heat Training, welche Bedeutung?
Es hat mit Sicherheit eine Anpassungsfunktion, aber es ist ja nicht nur die Anpassung an Hitzebedingungen, sondern es hat ja noch ein paar andere Eigenschaften, den Organismus positiv zu beeinflussen. Das beste Heat Training ist eigentlich in der Hitze trainieren, also in der Hitze Radfahren. Eigentlich das wieder, was wir sagen, aus medizinischer Sicht ist es eher ungünstig, aber das ist eigentlich das beste Heat Training.
Letzte Frage. Viele bei uns werden zuschauen und sagen, ja, und was mache ich jetzt zu Hause? Also sozusagen Profis kontra jeder Männer, so Thema Umgang mit Hitze.
Ja, wenn es wirklich kein Rennen ist, dann würde ich eher Phasen nehmen, wo die Temperatur nicht so hoch ist und dass man auf genug Flüssigkeitszufuhr und Elektrolyte achten muss. Das weiß auch, glaube ich, jeder Amateur und jeder Hobbysportler. Aber ich würde eher Phasen auswählen im Tagesverlauf, wo es nicht ganz so heiß ist. Ja, es gibt auf jeden Fall Faustformeln und es kommt ja noch dazu, dass so Ozonwerte und sowas auch noch eine Rolle spielen. Das ist ja nicht nur die Hitze alleine. Aber pro halbe Stunde sollte schon eine Flasche sein bei heißem Wetter.
Ein Liter pro halbe Stunde?
Ein Dreiviertel Liter pro halbe Stunde.
Und Elektrolyte?
Zugemixt, ja.
Fabian, wir müssen gleich noch über deine Teergeschichte kurz sprechen, die wir nun angeteased haben. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, also ist dann nach jener so einer Etappe wie heute, sind da 10 Leute in ärztlicher Behandlung, ist das so?
Das ist jetzt ein bisschen zugespitzt, wahrscheinlich gab es das schon mal, also es ist jetzt auch nicht jedes Mal und vielleicht ist es jetzt bei der Tour auch nicht unbedingt so, weil da natürlich nochmal viel mehr Wert darauf gelegt wird. Also bei so einem kleineren Rennen, wo dann halt vielleicht nur 2 Physio oder 3 Physiotherapeuten da sind, dann können die natürlich auch gar nicht so viel Getränke mixen, so viel Eis ran sorgen. Hier ist alles top. Ne? Da sind die Teams drauf vorbereitet und bringen natürlich genug Eis und alles ran oder versuchen das auf jeden Fall. Aber das gibt es immer mal wieder, dass Fahrer natürlich geschwächt sind und dann muss man sagen, dann müssen die mal ins Krankenhaus und brauchen eine Infusion. Also ich brauchte es in meinem Leben noch nie, ich habe es noch nicht gesehen, aber ich meine, er wird seine Erfahrungen gemacht haben.
Ja. Was ist jetzt mit dem Teer?
Also. Habt ihr Zeit? So, ich habe des Öfteren gesagt, wir haben, Flo und ich, wir haben ja öfter darüber gesprochen, dass die Straßen so weiß sind. Mhm. Ja, und dass, also, dass da so ein Kalkzeug drauf kommt, damit die hell werden, damit die Straßen nicht weich werden. Und vor allen Dingen sind das diese schwarzen Flecken, die ja weich werden. Und die habe ich immer gesagt, dass das Teer ist, der weich wird. Das ist aber kein Teer. Jochen Bertenhoff, der ist bei uns im Verein in Münster, der hat mich lieb darauf hingewiesen, dass es auch in Frankreich seit den 80er Jahren verboten ist, Teer drauf zu machen. Das ist Bitum. Denn Teer ist krebserregend.
Wie heißt das?
Bitumen.
Bitumen. Und Teer ist krebserregend, deswegen nimmt man Bitumen. Das habe ich gesagt. Ich hatte mich dann aber einmal am Anfang versprochen, habe es dann aber korrigiert. Anscheinend haben das nicht alle gehört und die Community hat sich wohl groß aufgeregt. Und es gab sehr, sehr viele Zuschriften.
Ein Shitstorm in anderen Worten.
So, genau. Und dann hat mich unsere Chefin, kann ich Leonie Holz, ja?
Natürlich.
Ja, Chefin, so, hat mich darum gebeten, das nochmal klarzustellen. Dann habe ich das nochmal klargestellt und dann gab es halt diverse KI-Fotos von mir, wie ich auf irgendwelchen Teermaschinen sitze. Und ich bin jetzt bin ich der Teerexperte.
Ja.
Schöne Geschichte. Nein, alles nett.
Ja.
Fand ich witzig.
Ich wünsche euch einen schönen Ruhetag morgen. Haha, haben wir natürlich alle irgendwie nicht. Wir müssen trotzdem arbeiten, aber es ist was anderes als den ganzen Tag in der Hitze am Mikro zu sitzen.
Morgen 10 Uhr PK mit Michael Hessmann.
Ja, und wir sind auch verabredet morgen. Morgen kommt auch ein Tourfunk. Morgen Nachmittag geht um einen sehr besonderen Radprofi, das kann ich jetzt schon sagen. Gemischt mit ein paar aktuellen Eindrücken vom Ruhetag.
Kenn ich ihn?
Nein.
Bin ich sicher.
Hast du noch nie gehört.
Bin ich sicher.
Der Einzige, mit dem du noch Rennen gefahren bist.
Okay.
Ja, der Einzige?
Nee. Also ich.
Mit wem bist du alles noch Rennen gefahren?
Von mit dem Spoiler
alle, die mit dem grünen Trikot war ich 2 Jahre im
Team. Ich meine jetzt von den Deutschen.
Von den Deutschen würde ich sagen. Ackermann.
Ah ja, okay. Dann sind es doch
ein paar mehr. Pollitt. Mhm. John Degenkolb.
Mhm.
Einer von den dreien ist es, kann ich verraten.
Heiß.
Ja.
Einer von den dreien ist es. Vielleicht auch einer von,
vielleicht
einer von den vieren, der seine letzte Tour fährt, könnte sein. Ja. Auf jeden Fall mehr dazu morgen im Tourfunk. Ihr hört uns natürlich in ARD Sounds und da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Abonniert uns gerne, empfehlt uns weiter. Übrigens, abonnieren immer ein super Tipp, weil bei ARD Sounds kommt das erfahrungsgemäß immer eine Viertelstunde früher raus. Das steuern wir gar nicht bewusst, aber es ist offenbar so, die Wege sind kürzer als zu anderen Plattformen. Und wenn ihr das abonniert, kriegt ihr sofort eine Benachrichtigung. Aber bewertet uns auch gerne, empfehlt uns weiter und habt morgen auch einen schönen Ruhetag, aber mit Tourfunk natürlich. Und übermorgen gibt es dann das wieder hier. Ich wünsche euch einen schönen Abend, vielen Dank fürs Mitmachen und bis morgen, beziehungsweise was das angeht, bis übermorgen.
Tourfunk live. Die Tour de France. Alle Etappen live hören.
Da kommt der und er schafft es. Pogacar ist oben, hat den Galibier bezwungen. Und jetzt Florian Lippowitz, der kommt schon. Und Sturz! Sturz von Tadej Pogacar. Und erbarmungslos tickt die Zeit. Sie kommen zu spät. Es gibt einen Ausreißererfolg. Es ist nicht zu fassen.
Tourfunk live. Die Tour de France. Alle Etappen live hören. Jeden Tag ab 14 Uhr.